Hast du geklatscht?
Ich habe geklatscht. Hast du es nicht gehört?
Nee, dann waren wir wirklich fantastisch synchron.
Ich habe deins auch nicht gehört.
Ich weiß nicht, was los ist. Entweder, weil ich habe gestern mit Norbert aufgenommen und entweder bin ich der synchronste Mensch der Welt, weil wir hatten genau dasselbe Problem. Oder Audacity hat so einen neuen Modus, dass sie diese Extremtöne einfach rausfiltern.
Das mag sein, ja.
Genau. Ja, prima. Dann starte ich jetzt mal offiziell. Ich schnipse noch einmal. Das Marco weiß, jetzt geht's los.
Look what we got over here. A cup of Heinisch. A cup of Heinisch.
Ring frei für Kappa Haters.
Okay, ich leg los. Hallo und herzlich willkommen zu Kappa Haters, eurem Lieblings-Wrestling-Podcast in der so und so vielten Ausgabe. Ich habe natürlich nicht nachgeguckt, wie viel das ist. Irgendwas zwischen 100 und 1000 wird richtig sein. Ich bin nicht alleine da, bei mir ist der Thomas. Hallöchen.
Ja, hallo Dennis. Und wer braucht schon Zahlen? Das ist eh überbewertet.
Richtig. Einfach mal irgendwie Bauchgefühl. Viel mehr mit Gefühl machen. Viel weniger nach Zahlen.
Das ist gerade total angesagt. So gefühlte Fakten und alles so ein bisschen nach Bauchgefühl machen und so ein bisschen Fakten außen vor lassen. Da sind wir voll im Zeitgeist, würde ich
genau
sagen.
Genau. Ich finde auch, wir machen den Wrestling- und Verschwörungspodcast hier raus, weil die da oben das nicht wollen.
Ganz genau.
Genau. Ihr wundert euch sicher, warum wir zu zweit sind und vor allem, warum es wir zwei sind, weil die Fassung gab es in der Form noch nicht. Wir wollen jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger kommen. Dieser monatliche Rhythmus ist ein bisschen holprig und deswegen haben wir uns überlegt, wir sind ja jetzt vier Leute, dann können wir mal ein bisschen durchwechseln und wir werden es bestimmt hinkriegen, dass immer mindestens zwei sind, bei den ganz großen Pay-Per-Views bestimmt auch mal alle vier, sodass wir so ein bisschen mehr Dynamik reinkriegen, häufiger rauskommen und ja, dass ihr ein bisschen mehr von uns habt. Und damit ihr ein bisschen mehr von uns habt, gibt es auch neue Neuigkeiten. Das sind keine Breaking News mehr, weil es schon ein bisschen her ist, aber wir planen da im Hintergrund. Wir sind da was am Planen dran. Mhm. Es lohnt sich auf jeden Fall mal auf unseren Instagram-Account. Ja, ihr habt richtig gehört, auf unseren Instagram-Account zu gucken. Der Kappa Haters heißt. Hoffe ich.
Oh mein Gott, da muss ich unbedingt drauf gucken.
Richtig. Und ich gucke mal, ob er wirklich so heißt. Mir fällt nämlich gerade auf, dass ich das nicht aus dem Kopf weiß. Ich bin aber vorbereitet, auf meine Art, emotional vorbereitet. Moment. Kappa Haters Podcast heißt es. Natürlich, ein Wort.
Natürlich, wie auch sonst.
Richtig, das ist eine Seite, da werden wir in Zukunft ein bisschen mehr News noch so zwischendurch posten. Fotos von Live-Events, irgendwelche anderen doofen Ideen, die wir zum Thema Wrestling haben. Und wir werden ein bisschen das upcoming WWE-Spiel 2K22 da ein bisschen promoten. Denn die Firma 2K hat uns sozusagen kontaktiert und möchte gerne mit uns ein bisschen zusammenarbeiten. Oh. Das heißt, wir werden das Spiel testen, ein bisschen die Entwicklung begleiten und uns das mal alles angucken, was da passiert. Wir können euch jetzt schon versprechen, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass wir jetzt ganz plötzlich finden, hey, das ist das beste Spiel der Welt, wenn es das nicht ist. Wir werden ehrlich bleiben, wir werden sachlich bleiben und wir freuen uns sehr, dass wir diese Chance haben. Es wird sicherlich auch hier und da mal was zu gewinnen geben oder sonst irgendwelche News abzugreifen. Deswegen lohnt es sich doppelt, den Instagram-Account zu folgen, sich das mal anzuschauen, was da passiert. Und ja, spätestens da seht ihr dann auch jedes Mal, wenn es eine neue Folge gibt und sowas. Und das wollt ihr ja nicht verpassen.
Richtig, das klingt ja hervorragend. Leider sind wahrscheinlich Teammitglieder ausgeschlossen von jeglichen Preisverlosungen, oder?
So ist das meistens,
ja.
Oh
Mann, ja, schade. Aber gut, ich gönne es euch allen da draußen, die ihr gerade zuhört.
Richtig, richtig. Aber egal, zu mehr persönlichen Sachen. Wie geht's dir denn?
Mir geht es gut. Das sind so Sachen, die man ja gerade jetzt häufig gerade nicht so hört. Ich habe gerade heute meinen Impftermin klar machen können. Das ist schon mal eine schöne Nachricht, finde ich, für mich. Und ich gönne es allen da draußen auch möglichst bald, denn hoffentlich einen zu bekommen. Ich habe das Gefühl, wenn ich so Instagram und Twitter anmache, ganz viele meiner Freunde gleichaltrig in anderen Bundesländern sind schon geimpft. Aber nun freue ich mich, dass das bei mir auch klappt.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Einerseits, dass es schon sehr viele erwischt hat, aber es ist ja genau das Gegenteil, nicht erwischen kann, weil sie nämlich geimpft sind. Und ja, das nährt die Hoffnung, dass es bei mir dann irgendwann demnächst auch bald mal so weit ist. Muss aber zugeben, so richtig habe ich mich noch nicht drum gekümmert, weil ich irgendwie in letzter Zeit unterwegs war. Aber dann werde ich das jetzt irgendwie die Tage mal angehen, weil wäre doch gelacht, so ein komischer Piekser, den kriegt man ja wohl irgendwie hin.
Ja, Richtig, ich denke auch. Genau, Niedersachsen ist da ja auch ganz gut am Ball, so einigermaßen. Richtig, ich habe es jetzt über meinen Arbeitgeber hinbekommen, aber ich wäre auch wegen Übergewicht in Impfgruppe 3 mittlerweile. Und das ist doch auch immerhin schon mal was, denn kann ich die Diät jetzt auch wirklich, hätte ich ein bisschen verschieben können, jetzt kann ich sie doch endlich morgen anfangen, die Diät. Das ist doch schön.
Ja, genau, wir haben ja nur zugenommen, um endlich die Impfung zu kriegen und sonst gibt es keinen Grund.
Richtig, so
gar
sieht's aus.
Keinen Grund. Ja, nee, genau. Nee, mein Arbeitgeber ermöglicht das jetzt auch. Problem, ich müsste dafür zu einem Hausarzt in Köln fahren. Und das ist dann irgendwie auch wieder kontraproduktiv. Deswegen muss ich mich da, glaube ich, selbst ein bisschen drum kümmern. Aber das ist auch alles machbar. Und dadurch, dass ich eh allein im Homeoffice bin, bin ich eh nicht die ganz große Risikogruppe. Aber ich will es halt hinter mir haben. Ich will wieder unter Menschen. Ich will auf Konzerte. Und ich will nach Möglichkeit bald in ein Fußballstadion. Denn ein gewisser grün-weißer Verein aus Niedersachsen spielt nächstes Jahr in der Champions League. Und das ist fantastisch. Und
Echt? Ja, ich dachte, wer da steigt ab? Wie redet also?
Da möchte ich mich nicht so äußern, weil ich weiß, dass wenigstens ein Werder-Fan hier zuhört, der es nicht witzig fände, wenn ich jetzt meine Meinung sage. Sie versteht das schon.
Okay, gut. Genau. Ja. Nee, ich bin ja auch blöd, du redest ja auch über Niedersachsen und nicht über Bremen. Aber ja, da ich so im Grenzbereich wohne, ist es für mich alles das Gleiche.
Ja. Es ist ja auch innerhalb der niedersächsischen Grenze, wenn man so will.
Mhm, genau.
So, richtig. Nur on top.
Genau. Das kleine Gallien. Genau, ansonsten von Fußballträumen abgesehen, wie sieht es bei dir denn sonst so aus?
Ja, sonst ist alles wie immer, so die Arbeit plätschert so vor sich hin, wie das halt so im Homeoffice geht. Aber das ist alles ganz gut. Ich war jetzt tatsächlich mal ein paar Tage an der Küste und habe eine Modellregion besucht, solange das noch nicht alle gemacht haben. Also ich war kurz auf Sylt. Wir haben den Vorteil, dass Freunde meiner Freundin dort die haben sogar diverse Häuser, aber ein Haus konnten wir uns davon mal für einen gewissen Zeitraum ausleihen und das war sehr, sehr schön. Man musste zwar täglich sich so ein Stäbchen in die Nase packen lassen, aber das war alles super gut organisiert. Es war alles relativ sicher. Es ist dann nur halt Richtung Vatertag ist es dann halt dazu gekommen, dass halt alle Menschen nach Sylt sind und dann war es dann für uns auch Zeit abzureisen, weil es halt einfach unangenehm geworden ist und zu Hause sitzen können wir halt auch zu Hause.
Ja, so das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Genau. Ja, aber jetzt geht's erstmal normal weiter und ja, warten auf die Impfung und dann wird alles besser.
So ist es. Und ansonsten einfach nochmal das Beste draus machen. Ich versuche mir gerade neue Sachen anzugewöhnen. Also ich bin nur im Homeoffice. Es gibt für mich keinen Grund, ins Büro zu fahren. Und da ist das Gute, statt im Berufsverkehr zu stehen, fahre ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Fahrrad mindestens. Und auch das trägt enorm zum guten Gemütszustand bei.
Ja, sowas will ich mir eigentlich auch angewöhnen. Ich habe nur bisher irgendwie nicht die Kurve gekriegt. Aber morgen ist immer der erste Tag.
So sieht's aus. Morgen beginnt auch meine Diät.
Ja, sehr gut. Meine auch schon seit Wochen. Genau. Naja, lass uns oder Diät ist eigentlich ein ganz guter Start, weil ich würde sagen, wir starten in den News-Bereich und auch die WWE muss Diät machen.
Und
sie sparen leider wieder an der Stelle, die uns gar nicht gefällt. Und zwar hat die WWE mal wieder einen ganzen Schwung von Leuten gefeuert. Überraschend ist für mich total, dass es Alexander Wolf erwischt hat. Also den guten Axel Dieter. Nee, Moment, den verwechsel ich. Axel Tischer heißt er. Der wurde gefeuert, genauso wie Drake Wirtz und Jake Clemens. Das sind beides Referees. Drake Wirtz ist als bekennender Anhänger der QAnon-Bewegung der, wo es mich am ehesten freut, dass er weg ist, weil solche ja, rechtsextremen Faschos will keiner haben.
So sieht's aus.
Genau, Jessamyn Duke ist gefeuert worden, was halt irrsinnig schade ist, weil damit haben sie dann jetzt endgültig, es gab ja immer noch die Idee, die vier Horsewomen der MMA-Szene gegen die vier Horsewomen der WWE, ja, das haben sie jetzt endgültig, also das haben sie eh schon vor Jahren, haben sie diesen Ball fallen lassen, jetzt ist es ganz vorbei, Kavita Devi, nie gehört, Vanessa Bourne wurde gefeuert, Skylar Story, die auch als Brandi Lauren gelaufen ist und Ezra Judge wurden rausgeschmissen. Genaue Gründe, warum das eigentlich so ist, weiß keiner. Sollen wohl, es geht wohl um Sparmaßnahmen und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendeiner davon wirklich einen großen Teil an Finanzen genommen hat. Der gute Alexander Wolf, also der X-Man, hat jetzt schon aber gepostet, also Axel Tischer, so heißt er mit vollem Namen, jetzt habe ich es auch wieder auf die Kette gekriegt, hat jetzt auch gepostet, just for the record, my WWE contract will expire on June 15th. This means I'm a free agent on June 16th. Und das heißt, da sieht jemand positiv in die Zukunft. Es bedankt sich für 6 Jahre WWE und guckt mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich glaube, für den müssen wir uns keine Sorgen machen. Der ist sehr, sehr gut. Der wird unterkommen. Und ja, wahrscheinlich nicht in der AEW, aber die WXW nimmt den natürlich mit Kusshand wieder. Die starten auch gerade wieder ihre Programme. Da wird er schon unterkommen und dann durch die Independent-Szene in Europa tischern.
genau.
Entschuldigung, das ist mir rausgerutscht. Ja, das was das angeht, ist das schon vollkommen okay.
Genau, du sagtest gerade schon, bei der AEW wird er vielleicht nicht unterkommen, aber er hätte Platz, denn es gibt nämlich eine neue TV-Show bald im AEW-Programm, nämlich am 13. August startet auf TNT eine neue Fernsehshow wöchentlich und die wird Rampage heißen. Der 13. August, wenn ihr in eure Kalender guckt, es ist ein Freitag. Was denken wir denn darüber, Dennis?
Ja, nachdem die WWE den Mittwoch hergegeben hat, nimmt die AEW den Kampf halt woanders wieder auf und greift SmackDown an.
Richtig.
Das wird spannend. Also vor allen Dingen auch, weil die WWE, wir wissen ja, wie das läuft, die werden dann natürlich jetzt alle Star-Power auf den Freitag zusammenpacken, um dagegen anzukommen. Das heißt, Raw wird ab August wahrscheinlich echt stinklangweilig, weil wir 3 Stunden lang den B-Kader sehen werden. Aber so ist das halt.
Genau.
Ich bin sehr gespannt auch, wie AEW das lösen wird, dass sie dann 2 Shows bestücken werden, ob sie den wirklich auch einen Roster-Split haben oder einfach über die Ligen hinweg arbeiten. Muss man mal gucken.
Genau, das wird sehr spannend sein. Also insgesamt noch zu diesem News-Teil sei dazu gesagt, diese neue Show Rampage ab August wird auf TNT laufen und die Wednesday Night Dynamite Show von AEW, die ja auch noch auf jetzt TNT läuft, wird denn auf, ich glaube, TBS heißt der Sender. Die wird also ab Januar den Sender wechseln. TBS ist wohl ein Kabelnetzwerksender. Ich steige durch dieses amerikanische Fernsehsystem immer noch nicht so ganz durch, aber es gibt ja Satellitensender und Kabelsystemsender. Und diese Kabelsender haben doch mal Untersender und was auch immer. Auf jeden Fall soll da wohl die Reichweite noch mal etwas höher sein mit dem neuen Sender. Und ja, man darf gespannt sein, wie sie das denn machen. Sie machen ja jetzt schon eine Sache ganz interessant. Wir haben ja so ein ganz klares Bild von NXT als irgendwann mal ja vielleicht sowas wie ein Aufbaukader. Jetzt ist ja schon ein ganz eigener Roster geworden, bis hin zu diesen sogenannten früheren Main-Shows, Raw und SmackDown. Und das ist ja eigentlich diese Trennung NXT, Raw, SmackDown ist bei der WWE ja sehr starr. AEW hat ja jetzt schon 3 Shows mit einmal Fernsehen und 2x YouTube und die sind sehr durchlässig. Das heißt, jeder Wrestler kann jederzeit antreten und wer gerade keine Hauptstoryline hat, der tritt bei YouTube in einer der beiden Shows an, kriegt da seine Siege, sammelt da seine Punkte und irgendwann kommt es dann wieder, dass jemand denn auch in einer besseren Position ist, um plötzlich wieder irgendeinen Titel anzugreifen. Also das ist schon interessant, wie die AEW das macht.
Das ist halt die deutlich klügere Variante, weil die WWE hat ja auch neben den 3 Shows, die im Fernsehen laufen, noch Main Event, was halt der dümmste Name ist, den man einer Show geben kann, weil viel weniger Main Event als Main Event kann es nicht sein. Aber das ist halt egal, was passiert.
Richtig,
also
genau.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand ernsthaft Main Event guckt, wenn nicht gerade in den letzten Wochen gab es wohl mehrfach das Match von Mustafa Ali gegen Ricochet. Und wenn man ehrlich ist, wird das wahrscheinlich mit das Beste sein, was die WWE in dieser Woche dann ausgestrahlt hat. Aber es hat halt keine Wirkung auf den Main Roster und das ist halt das Traurige. Und da ist das schon eine relativ gute Geschichte, dass man, dass sie halt diese Geschichte mit diesen Punkten pro Sieg haben. Also, dass es halt einfach Statistiken gibt, weil dadurch kann man die Sachen nebenbei irgendwie wichtig aussehen lassen.
Ja, so ist es. Und das wichtig aussehen ist auch ganz gut. Das ist auch so ein Thema, da könnte man auch noch mal in einer Folge in der Critical noch mal genauer drauf eingehen. Diese Rankings wirken so ein bisschen als oder geben dem Ganzen so einen Sportcharakter. Aber manchmal sind sie bedeutender, manchmal sind sie auch unbedeutender. Also da geht AEW manchmal auch so ein bisschen schwammig mit um. Aber vom Prinzip her erstmal nicht schlecht. Und ja, okay, du hast recht, Main Event habe ich vergessen. 205 Live habe ich auch vergessen. Gibt es das eigentlich noch? Weiß ich,
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Nee, ne?
Ich glaube eigentlich nicht, weil der 205-Titel wird ja jetzt bei NXT mit verteidigt.
Hm.
Regelmäßiger. Keine Ahnung. Ja. Aber ich würde da jetzt auch kein Geld drauf wetten, dass es das nicht mehr gibt, weil irgend so eine Show in der Undercard, keine Ahnung.
Genau. Gibt es denn seitens der WWE noch irgendwelche Neuigkeiten?
Neue Shows nicht. Ich habe noch nur so ein paar Sachen zum Aufpicken. Zwar ist ja aufgefallen, dass seit WrestleMania, beziehungsweise seit der Monday Night Raw Ausgabe nach WrestleMania, wurde Bray Wyatt nicht mehr gesehen. Keiner weiß so genau, was mit ihm los ist. Er scheint zumindest körperlich fit zu sein. Die Gefahr besteht, dass man gerade nicht genau weiß, was man mit ihm machen soll. Keith Lee ist die noch etwas komischere Geschichte, weil der ist ja häufiger schon da gewesen. Dann war er wieder weg. Dann ist er für Pay-Per-Views offensichtlich gebookt worden, ist wieder rausgefallen. Keiner weiß genau, was mit ihm los ist. Jetzt ist er relativ lange schon weg. Es ist völlig unklar, warum das so ist. Er hat irgendwann mal auf Twitter gesagt, er würde gerne über die Gründe sprechen. Irgendwann würde er das auch tun, aber gerade geht es nicht. Es ist halt ein bisschen mysteriös. Es ist halt schade, weil beide halt fantastisch sind. Ich finde Keith Lee noch ein bisschen dramatischer gerade, weil bei Bray Wyatt wissen wir, irgendwann kommt er wieder und er ist gleich halt durch die Decke. Keith Lee, da war man eh überrascht, dass der Push im Main-Roster so groß ist und dass es so vorwärts ging. Und das ist halt irrsinnig schade, dass sie ihn jetzt wieder so ausbremsen. Und vielleicht ist es irgendwas, es kann ja auch wirklich was Psychisches sein, keine Ahnung. Vielleicht kommt da irgendwie Storyline-technisch wieder. Ich bin gespannt, ich hoffe nur, dass sie den Ball nicht fallen lassen.
Nee, das wäre echt schade. Weil der hat in NXT so gut funktioniert mit seiner ganzen Art, seiner so diese Fähigkeit, dieses Big Man, dieses Tier und dieses Athletische zu vereinen, das war so wunderbar. Und ja, dass der jetzt so gar keine Rolle mehr spielt, auch ne, nach seinem Debüt da im Royal Rumble und nach seiner Szene da mit Lesnar, dass man ihn so fallen lässt, das ist der Wahnsinn.
Ja, genau. Also das ist halt wirklich wahnsinnig schade. Es gibt bei Bray Wyatt zumindest gibt es die Gerüchte, dass es ihm einfach psychisch nicht so gut geht, besonders nachdem John Huber, also Luke Harper, verloren hat. Das hat ihm wohl psychisch sehr, sehr zugesetzt. Deswegen hatte er auch gewisse Zeiten vor WrestleMania, ist aber zeitlich dafür wieder zurückgekehrt. Aber er wäre nicht der erste Wrestler, der sich für WrestleMania in Anführungszeichen nochmal zusammenreißt und dann danach nochmal wieder eine Pause braucht. Wie gesagt, wir hoffen einfach, dass es beide bald wieder gibt, weil also ich vermisse beide sehr. Ich sehe beiden wahnsinnig gern zu, weil sie unglaublich gute, kreative Typen sind. Und ja, hoffen wir mal, dass es weitergeht.
Genau. Weiter geht es auch für einen Charakter, den wir jetzt in der WWE kennengelernt haben, und zwar Andrade. Der bekommt jetzt nämlich ein Titelmatch gegen Kenny Omega. Und ihr fragt euch, wie soll das denn gehen? Nämlich, wir reden hier nicht über WWE oder AEW, sondern über AAA. Und Kenny Omega ist auch noch AAA-Champion. Das ist auch eine News, die sonst normalerweise in der Critical gekommen wäre. Aber ja, nun muss ich ja kein Einspieler von mir hier einspielen, wenn ich live spreche. Kenny Omega ist jetzt ja AEW-Champion. Er ist jetzt seit kurzem auch Impact- und TNA-Champion und ja nun auch schon seit einer Weile AAA-Champion. Und Andrade tritt jetzt auch für AAA an und wir können uns auf ein Match freuen am 14. August bei TripleMania 29. Da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, das Match wird super. Ich glaube, dass beide einen sehr athletischen und lebendigen Stil haben, möchte ich es mal nennen. Ich kann mir aber aus AEW-Sicht gerade nicht vorstellen, dass Kenny Omega in diesem Sommer irgendwas verlieren wird. Das wird, glaube ich, der wird so einen Mega-Push bekommen, um dann so dermaßen aus einer Riesenfallhöhe niederzustürzen, sag ich mal. Der muss ja seine ganzen Titel auch irgendwann verlieren gegen einen immens starken Impact-Gegner. Und ich weiß nicht, ob Andrade schon dieser immens starke AAA-Gegner wird. Lassen wir uns da mal überraschen, was uns im August erwartet.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend und ich denke, das wird ein Irrsinnsmatch.
Jo, an dem können wir uns bestimmt erfreuen. Und wie es der Titel denn so will, schauen wir mal, ob er wechselt oder nicht. Aber ich glaube, das wird da eher zweitrangig werden.
Genau. Ich habe noch was Positives. Das ist zwar noch nicht so richtig offiziell, aber es gibt zumindest viele Geschichten in der Richtung. Es sieht aus, als würde Selina Vega, also die als Lia Trinidad ihren bürgerlichen Namen hat, die Ehefrau von Aleister Black, wieder mit der WWE zusammenarbeitet. Die wurde wohl im Performance Center gesehen und es sieht aus, als wäre sie auch resigned worden. Würde mich sehr, sehr freuen. Fand ich damals irrsinnig schade, dass sie gehen lassen wurde, weil sie hatte gerade ihre erste richtige Wrestling-Fehde, hat gezeigt, was sie kann. Und dann ist es ja über diese merkwürdige Geschichte, dass sie ihren privaten Stream abschalten sollte und das nicht wollte, gefeuert worden. Und ich fände es stark, wenn sie wiederkäme. Wäre übrigens auch, muss man mal ganz platt sagen, ein gutes Zeichen für Aleister Black, dass sie seine Frau zurückholen, weil ich glaube, das tut ganz gut fürs Klima und ich glaube, das wird ihm auch gut gefallen und vielleicht ist er dann ein bisschen geduldiger und kann, wenn er jetzt bald wiederkommt, wir sehen ja inzwischen immer mal wieder ein paar Aufnahmen von ihm, ein paar kurze Videoschnipsel. Das wird gut. Ich hoffe, die kommen beide wieder und dann wird alles gut, was das angeht.
Doch, das denke ich auch. Aus der AEW-Welt nur ein paar Zahlen noch mal ganz kurz. Da haben ja viele drauf geblickt, auf diese ganzen Zuschauer-Ratings. Gerade nachdem NXT den Sendeplatz zur gleichen Zeit freigemacht hat, ist ja AEW so ein bisschen durch die Decke gegangen. 1,2 Millionen ZuschauerInnen haben sie bekommen. Das konnten sie nicht so ganz halten. Sie pendeln sich wohl gerade so in den letzten 4 Wochen bei ungefähr gut einer Million, 1,1 Millionen pendeln sie sich wohl gerade so ein, sind aber in dieser werberelevanten Zielgruppe, die in den USA wohl so 18 bis 49 ist, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, räumen sie wohl ganz gut ab. Da gibt es irgendwelche Punktzahlen, 0,44 oder sowas, die kann ich jetzt nicht einordnen, aber insgesamt in den vergleichsweisen Senderstatistiken, was da so zur gleichen Zeit läuft, räumt AEW gerade gut ab. Ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr draus interpretieren, was besser und was schlechter ist. Mich freut es einfach über jeden, der Wrestling guckt. Soll er doch gucken, was er will. Und wenn es jetzt bei der AEW ist, finde ich das gut. Schade finde ich ein bisschen, dass NXT davon anscheinend noch nicht so sehr gewinnt. Die bleiben bei ihrer Stammzuschauerinnenschaft und konnten dadurch jetzt noch nicht so den Zuwachs generieren. Das wird mich noch ein bisschen freuen, wenn ein bisschen mehr Leute NXT gucken, weil das ist nämlich gut.
Ja, das stimmt. Ich meine, es war ja klar, dass das AEW dann davon stark profitieren wird, weil machen wir uns nichts vor, Leute, die AEW gucken, sind die am ehesten auch NXT gucken. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja.
Und es ist logisch, dass die dann natürlich gleich mal einen großen Schwung mit rübernehmen. Ich bin gespannt. Ich freue mich halt, dass das jetzt so ein bisschen getrennt wurde, einfach weil es besser für alle ist. Und ja, ich bin gespannt. Halt jetzt auch mit der neuen Show, wie das dann laufen wird und sowas. Kann man mal gucken.
Richtig. Trifft das auch zu auf dem Pay-Per-View? Kann man mal gucken? Oder hast du noch weitere WWE-News?
Ich guck gerade mal durch. Nee, eigentlich passt das alles so. Warte mal, da muss ich hier mal ganz kurz. Das mache ich jetzt so. Okay, meinetwegen können wir damit starten. Und zwar mit WrestleMania Backlash. Wir sind uns alle nicht so ganz sicher. Wir meinen, WrestleMania Backlash hieß es noch nie. Es hieß sonst immer nur Backlash. Wahrscheinlich.
Genau.
War die Idee, wenn wir WrestleMania drüber schreiben, dann gucken das auch mehr Leute. In dem Fall kann man sagen, wenn es geklappt hat, alles richtig gemacht, weil wo sonst die Backlashs dieser Welt meist relativ mau waren, fand ich, war das ein relativ guter Pay-Per-View. Gerade wenn man bedenkt, dass es einer von den kleineren war. Und er startete gleich mit einem sehr, sehr schönen Match. Sheamus hat gegen Ricochet gekämpft und hat das Match gewonnen, natürlich, weil Ricochet nicht gewinnen darf. Aber Ricochet war mal wieder Teil eines Pay-Per-Views, wenn auch nur Kickoff-Show. Und das hat mich schon sehr, sehr gefreut.
Ja, auf jeden Fall. Da hat er einigen Talenten, die wir auch ja gerade schon erwähnt haben, noch einiges voraus, dass er immerhin mal wieder auftreten darf.
Mhm, genau, ja. Und Ricochet ist ein guter und deswegen freue ich mich. Ja, ich glaube, das ist auch jemand, der einen guten Arbeitsethos hat, wie Mustafa Ali auch. Wenn die bei Main Event antreten, dann sagen die halt vorher, ja, ist halt jetzt Main Event, aber es ist halt dann auch, wenn wir da sind, der Main Event. Und so verdient man sich dann halt auch den Weg zurück in die Main-Shows. Wie ich mich kenne, wird er morgen gefeuert. Aber bis dahin gehe ich davon aus, dass es so ist, wie ich sage.
Und richtig.
Genau. Der eigentliche Start dieser Show wird von Batista durchgeführt. Übrigens, Batista hat ein sehr, sehr schönes Zitat über, ich glaube, Instagram rausgehauen. Der hat nämlich eine Posting von der WWE vor der Show, wo gesagt wurde, dass irgendwie Asuka, Charlotte Flair und Rhea Ripley in einem Match gegeneinander antreten, hat er nur gesagt, was zur Hölle? Sie nutzen Asuka als beziehungsweise sie nutzen Asuka als Futter für Charlotte Flair und Rhea Ripley, damit da niemand zu Schaden kommt. Ja, das Bittere
wahre
ist halt,
Worte.
Ja, er hat halt einfach exakt recht. Es ist eine der besten Wrestlerinnen, die ja da geopfert wird. Die Batista hatte für diese Sendung den Hintergrund, dass es bei Netflix bald ich glaube, es ist ein Film, Army of Dead. Netflix ist bei mir immer so Reflex, muss ja eine Serie sein, aber das ist ja schon länger nicht mehr so, deswegen ist es ein Film. The Army of the Dead, wo Batista sich mit anderen Leuten, mit einigen Zombies auseinandersetzt und was wiederum diesen Pay-Per-View auch präsentiert.
Genau, und nicht zu vergessen, Matthias Schweighöfer spielt natürlich auch in diesem Film mit.
Natürlich. Denn wenn wir an Zombies denken, denken wir als erstes an Matthias Schweighöfer.
So sieht's aus.
Oh nein, sie haben dem Zombie den Mund zugenäht. Nein, Till Schweiger spielt einfach auch mit.
Naja. Wahrscheinlich erscheint. Mal keine Witze.
Ja, das Witz über deutsche Schauspieler. Gefährlich, dann drehen die gleich wieder Videos und dann. Ach, egal.
Richtig. Genau.
Kommen wir mal zum Kickoff und da passiert genau das, was der wahnsinnig sympathische Batista vorhergesagt hat. Rhea Ripley kämpft gegen Charlotte Flair und Asuka in einem Triple Threat Match um den Titel und natürlich pinnt Rhea Ripley Asuka nach dem Riptide und guckt dann noch ganz mutig Richtung Charlotte Flair und ja, Asuka ist halt einfach nur Kanonenfutter in dem Fall.
Ja, leider trifft es das ganz gut, ne? Mhm. Richtig, und es war wohl eher so ein bisschen mehr wieder die Charlotte-Show, das, ja, ging so. Also insgesamt fand ich das Match eigentlich soweit ganz unterhaltsam. Das Schöne ist ja, das ist ja auch meine Rolle hier so ein bisschen, ich gucke den ganzen Kram ja gar nicht mehr wöchentlich. Das heißt, ich weiß zwar so ungefähr, was passiert, ich habe so die Idee, dass Charlotte einfach sagen kann, ja, da bin ich wieder, ich kriege jetzt ein Titelmatch, das kriegt sie auch. Zum Glück gewinnt sie nicht, das finde ich immer noch das Beste an diesem Match, dass eine Rhea Ripley hier den Titel nicht abgeben musste. Schade für Asuka, ich glaube, Rhea Ripley könnte man auch eigentlich noch ein bisschen besser darstellen, aber an sich erstmal für den Opener okay, ich fand es einigermaßen unterhaltsam.
Ja, ja, es leidet halt drunter, dass man da schon vorher wusste, wie gewinnen würde. Also ist halt keine große Überraschung. Ich glaube, wir sind alle mit dem Bewusstsein, dass es so ausgehen wird wahrscheinlich und der Sorge, dass Charlotte Flair gewinnen wird, in dieses Match gegangen.
Richtig, und, die Sorge. Genau, ich hatte vor allen Dingen eher die Sorge, dass sie es wieder gewinnen wird. Dass Asuka irgendwie ja da das Futter ist, das war klar. Genau, Angst um Rhea Ripley hatte ich schon, ehrlich gesagt, weil man traut denen ja mittlerweile vieles zu. Aber ich bin erstmal ganz zufrieden, dass das so ausgegangen ist und hoffe, dass man Rhea Ripley jetzt auch noch mal ein bisschen mehr eine Chance gibt.
Ja, sie haben es immer noch nicht geschafft, ihr richtig Persönlichkeit zu geben, muss man leider sagen, weil sie im Endeffekt ist sie ja nur zu WrestleMania gekommen und hat gesagt, hey, ich hau dich um. Und dann hat sie sie umgehauen und jetzt hat sie den Titel. Und Da geht mehr, das wird ihr auch absolut nicht gerecht.
Ja, das stimmt.
Genau, ja. Es gibt einen kleinen Rückblick. Wir sehen, wie Bobby Lashley und MVP am Jüngling Center ankommen. Ein wahnsinnig guter Name. Wir sehen noch kurz die John Morrison und The Miz, wie die sich backstage unterhalten. Und ja, der A-Lister, also The Miz, sagt, dass er dank Morrison in diesem in der Klemme steckt, dass es diese Lumberjacks gibt. Und ja, John Morrison sagt dann, keine Sorge, ich weiß, wo ich die Lumberjacks finde. Ich rede mit denen, dann läuft das. Genau, wir sehen noch einen anderen Einspieler. Da sehen wir, wie Dolph Ziggler und Robert Root Dominic Mysterio angreifen, bevor überhaupt irgendwas losgeht. Hm. Auch wieder eine Geschichte, wo ich sage, ja, damit war genau klar, wie das nächste Match laufen würde.
Ja, durchaus. Das hat mir auch ein bisschen den Tipp verhagelt, weil ich hätte sonst nie auf die Mysterios getippt. Aber gut, da, als ich das Video gesehen habe, war klar, dass sie das doch irgendwie noch das Ruder am Ende rumreißen werden.
Ja, genau. Hm. Ja, damit haben wir auch schon vorhergesagt, was passieren würde. Nämlich, das Match findet statt. Ziggler und Root verprügeln Rey Mysterio nach Belieben, weil sein Sohn Dominik nicht mitmachen kann. Dann ganz plötzlich kommt dieser natürlich nach vorne gewankt und hält sich die Rippe. Und auch der kriegt erst noch auf die Fresse. Aber natürlich passiert das, was immer passiert, wenn jemand sehr, sehr stark angeschlagen ist. Er gewinnt das Match und die anderen beiden verlieren. Schöne Geschichte, dass die beiden Mysterios den Titel haben. Trotzdem finde ich die Dirty Dogs immer besser, muss ich sagen.
Sie machen mehr Spaß, finde ich, ne? Also, ich weiß nicht, wrestlerisches Talent. Ja, Ziggler und Root sind auf jeden Fall mega unterhaltsam und sie spielen ihre Rollen total unterhaltsam, wie sie da Mysterio auseinandergenommen haben. Das waren einfach mega Heels. Das hat schon auch echt Spaß gemacht. Logisch ist das vielleicht alles nicht, aber auch da, das fand ich einfach alles soweit nett anzusehen, muss ich sagen.
Ja, genau. Und ich freue mich halt, das muss ich immer wieder sagen, weil Bobby Root oder Robert Root, wie er ja jetzt offiziell heißt, der war so lange auch einfach komplett verschwunden. Dass wir den wieder regelmäßiger sehen, ist super. Er sollte noch mehr reden, denn das ist fast seine größte Stärke und die wird ihm jetzt mehr oder weniger genommen.
Ja.
Genau, es gibt eine große Feier. Wir sehen John Morrison und Johnny Drip, wie er sich ja so schön nennt, ist auf dem Weg in die Umkleide der Lumberjacks. Und er klopft einmal, guckt rein. Und da drin ist eine ganze Horde von Zombies.
Oh, was? Zombies? Oh
ja,
Gott.
Zombies.
Du hast wirklich Zombies gesagt. Oh,
ich
nein.
Habe wirklich Zombies gesagt. Und die sahen auch wirklich gut aus. Also das sind wirklich also Menschen, die so verkleidet sind, möchte ich einfach nicht im Wald begegnen. Menschen, die so verkleidet sind, möchte ich nicht im Wald begegnen. Weil das war gruselig. Im Wrestling-Kontext halt ein bisschen Quatsch.
Ein bisschen, richtig. Also doch, kostümmäßig und so, das war schon alles in Ordnung. Da hat man, glaube ich, auch in anderen Zombie-Serien schon Schlechteres gesehen. Ich finde es total gut und ich finde auch da, dass die WWE ordentlich für ihr Standing was tut, zum Thema auch Gleichberechtigung und Diversität, dass auch Zombies Umkleiden kriegen und dass man natürlich auch Namensschilder, für Lumberjack-Zombies da einfach auch eben so ein schönes Namensschild an die Tür macht, dass auch klar ist, wer da drin ist. Also ich finde das so aus diesem Gedanken der Diversität in unserer Gesellschaft eigentlich völlig in Ordnung.
Aber auch arbeitsrechtstechnisch muss man ja auch mal sehen, dass diese Zombies, ne, die haben ja auch Rechte, die haben das wahrscheinlich verdient, eine Umkleide, denn wer kennt sie nicht, die sich umziehenden Zombies von, keine Ahnung, wo das stattgefunden hat, ich habe es schon wieder vergessen. Die sich umziehenden Zombies vom Jüngling-Center in Tampa, Florida. Ach, wir sind schon wieder in Tampa. Guck an. John Morrison ist halt etwas geschockt, läuft zu The Miz und versucht ihm das zu erklären. Und The Miz sagt, hey, mach dir keine Sorgen, ich hab das im Griff. Und Zombies, hihi, du Idiot. Ja, es folgt das Lumberjack-Match und The Miz findet halt heraus, dass es Zombies sind. Es ist halt kein gutes Match, weil darum ging es in dem Fall nicht. Es ging halt darum, mit den Zombies rumzualbern, Damien Priest noch stärker dastehen zu lassen. Und das hat er geschafft. Der Typ ist halt einfach ein absoluter Star. Das Problem ist ein bisschen, also zum Ende wird The Miz dann sozusagen von den Zombies gefressen. Aber die WWE benutzt ja kein Blut, deswegen sieht es halt sehr, sehr dumm aus, wenn die halt dann so an ihm rumzuppeln. Noch schlimmer ist, dass er sich wahrscheinlich bei diesem Match das Kreuzband gerissen hat und jetzt 7 bis 9 Monate ausfallen wird.
Ja, aber das war es nicht wert, das Match.
Genau, das trifft es ganz gut. Als Werbeaktion halt ganz cool.
Oder genau, das ist jetzt der Grund, warum Marco nicht da ist, glaube ich, vermute ich mal, weil jetzt an dieser Stelle hätte er bestimmt schreiend ins Mikrofon gebissen, weil das eigentlich alles hanebüchener Quatsch ist, so ein Zombie-Match. Und Werbeaktion, boah, ja, natürlich. Also im Grunde ist ja ganz vieles bei der WWE eine Werbeaktion, ohne Frage. Für sich selber, für andere Sachen. Aber wenn wir mal diesen 24-7-Champion-Titel nehmen, der mit diesen Old Spice-Werbespots da neu verhandelt wird, ich finde das mega. Aber das sind auch Werbespots. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich einen Gefallen damit tut, ein Match und Wrestler zu verkaufen in einem Pay-Per-View, der ja an sich auch eigentlich ernst genommen werden will. Also ich gucke den ganzen Kram nicht mehr regelmäßig, deswegen, ja, ich hatte meinen Spaß dabei. Ich fand es unterhaltsam. Ich weiß aber wirklich nicht, ob die WWE sich damit so einen Gefallen tut, wenn sie sowas zulässt und das nicht irgendwie so als netten kleinen Einspieler-Werbespot verkauft.
Ja, genau. Das ist halt das Thema. Dadurch, dass man es in den Ring, in dem alles andere auch stattgefunden hat, gezogen hat, ist es halt so ein bisschen. Ja, Marco hat das im anderen Podcast so schön gesagt, wenn man jetzt versucht, Leute davon zu überzeugen, auch mal Wrestling zu gucken und die in dem Moment einschalten, man braucht es einfach die nächsten 20 Jahre nicht mehr probieren, weil die werden immer wieder darauf zurückkommen. Und das ist halt ein bisschen doof. Man hätte es halt, wie du sagst, in Form von einem Werbespot, vielleicht auch in Form von so einem 24-7-Segment. Weißt du, so eine Minute 30 mit Zombies ist dann
und
halt
so. Und ein Zombie als Champion, das wäre doch mal geil gewesen.
Das stimmt, der untote Elvis.
Ja, genau, als 24-7-Champion, geil.
Ja.
Das schreibt sich von alleine.
Eben, aber sie müssen halt daraus ein fast siebenminütiges Match machen, das mit allem Drum und Dran wahrscheinlich 20 Minuten gefressen hat. Da hätte man dann noch Ricochet in den Main Event mit reinpacken können. Aber gut, genau. Lassen wir das. Es gibt einen kurzen Trailer zu Hell in a Cell 21. Der wird am 20. Juni stattfinden und ist damit, wenn ich das richtig sehe, unser nächster Pay-Per-View. Ich mag Hell in a Cell. Ich hoffe, sie haben bis dahin gute Stories.
Richtig. Übrigens auch noch mal kurz anknüpfend an unser Intro zu Backlash. Sie würfeln ja gerade die Pay-Per-View-Reihe so ein bisschen durcheinander. Ne? Backlash hieß ja noch nie WrestleMania Backlash, weil Backlash immer im Sommer stattfindet. Also es wäre ja auch erst der übernächste Pay-Per-View. Wir erinnern uns nämlich, dass ja das Greatest Wrestling Match Ever mit Edge und Randy Orton letztes Jahr im Sommer, im Juni stattfand, bei Backlash.
Stimmt, du
und
hast
jetzt,
recht.
Genau, jetzt wäre eigentlich ja Money in the Bank dran und jetzt kommt aber Hell in a Cell. Hoffen wir, dass das auch Storyline-mäßig Sinn macht. Vermutlich ja, weil sie vielleicht bei Money in the Bank vielleicht wieder ein paar Sitzplätze verkaufen wollen. Das könnte man überlegen.
Ja, das stimmt, das kann gut sein. Ach, wäre das schön. Wie groß der Unterschied doch ist, wenn da ein paar Leute im Publikum sitzen. Das wirkt gleich alles anders.
Ja, total.
Genau. Wir sehen ein kurzes Backstage-Segment mit den Usos, die jetzt beide wieder da sind. Jimmy wird konfrontiert von Jay und er sagt, naja, eigentlich müsste es hier heißen Roman Reigns und seine Bitch, weil er findet, dass sich die Usos, diese stolze Tag-Team-Champions und sollten nicht irgendjemanden den Koffer hinterher tragen. Und da hat er verdammt recht, aber daraus wird wahrscheinlich eine schöne Story gesponnen und das gefällt mir ganz gut.
Genau, in vielleicht einem Segment, wo niemand durch einen Käfig irgendwo eingreifen könnte. Vielleicht wird es auf sowas hinauslaufen.
Das ist ja auch albern.
Ach, genau. Und auch schön, dass natürlich jetzt wieder jemand kommt und sagt, hey, wir Tag Team ist doch mega geil. Also Tag Team Titel sind was wert. Also das fehlte so ein bisschen in letzter Zeit.
Ja, ich habe auch ich glaube, es war in der Raw-Sendung, danach gab es schon wieder ein Lumberjack-Match und da habe ich wieder die Viking Raiders gesehen und ich habe so überlegt, die Reste aus Retribution, also Slapjack und T-Bar?
Ja.
Ich tue mich so schwer mit den Namen. Die beiden gegen die Viking Raiders, ich glaube, die würden die Halle abreißen, wenn man sie
bestimmt
lässt.
Bestimmt, ja.
Aber egal, back to topic, back to Lash. Apropos Lash Lee, der kommt später. Schade, die Überleitung habe ich verkackt. Es geht nämlich erstmal zum Women's Championship Match, also SmackDown Women's Championship Match. Bianca Belair gegen Bayley. Und ja, ich fand das richtig stark. Ich fand, die beiden haben sehr, sehr gut harmoniert. Bianca Belair ist eh super. Ich finde, Bayley hat ihren neuen Drive komplett gefunden. Ich finde, das funktioniert richtig, richtig gut. Und ja, so war es ein schönes Match, das am Ende dann wieder mit diesem Zopf-Gimmick entschieden wurde. Das finde ich dann immer ein bisschen doof, aber es ist halt so, ja, ein Einroller-Match.
Richtig, genau. Du hast mir eigentlich alle Worte schon aus dem Mund genommen. Dieses ganze Zopf-Gedingel, das auch ja am Ende noch so ein bisschen verbotscht wurde, aber gut, sei es drum, eingerollt, eingezopft, wie auch immer. Belair hat verteidigt, finde ich auch alles völlig in Ordnung so. Die könnte man jetzt richtig schön stark darstellen. Und also insgesamt alles völlig, völlig in Ordnung, das Match. Kann man, glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen.
Ja, genau. Und deswegen gehen wir auch gleich zum nächsten, zum Triple Threat Match von Bobby Lashley, Drew McIntyre und Braun Strowman. Ja, auch hier war irgendwie wieder klar, wenn in solchen Matches Braun Strowman antritt, dann verliert er sie. Und zwar massiv. In dem Fall gab es richtig schöne Schlägereien. Also Drew McIntyre hat Bobby Lashley irgendwie an den LED-Bildschirmen richtig auseinandergenommen. Kehrt dann zurück in den Ring, nimmt Braun Strowman auseinander, kassiert einen krassen, ich weiß gar nicht, Senton von Braun Strowman, wo ich dachte, okay, mag sein, dass das alles Show ist, aber wenn dieser, weiß nicht, 130 Kilo Typ einfach direkt auf deinen Brustkorb springt, ich glaube, das tut trotzdem weh.
Ganz bestimmt sogar, ja.
Und ja, und trotzdem ist es dann am Ende so, dass er Strowman, glaube ich, sogar noch den Claymore verpasst, aber dann natürlich ratzfatz aus dem Ring geworfen wird und Bobby Lashley gewinnt das Match, nachdem er dann Braun Strowman besiegt.
Genau, also durchaus völlig überraschend für mich. Also die Drew McIntyre Matches mochte ich durchaus immer so, die waren immer in Ordnung bis gut, fand ich. Strowman, ja, Gott, der hat so ein bisschen jetzt seine Rolle, die immer gleich ist, die nicht immer so überzeugt, also mich zumindest nicht. Und Bobby Lashley gefällt mir doch eigentlich ganz gut. Ich finde, der macht sich gut als Champion, der ist auch vielseitig, also vielseitiger im Ring doch manchmal, als ich dachte. Und wenn man so drei Hünen in so einem Match steckt und nicht einfach nur drauf losgeschlagen wird, was sie ja nicht gemacht haben, sie haben ja durchaus schon was geboten an Abwechslung und an Aktionen und an Auskontern. Das hat mich echt überrascht und das hat mir echt gefallen, das Match.
Ja, ich fand's auch gut. Und ich kann dir auch nur zustimmen. Also ich find Lashley als Champion total gut. Drew McIntyre seit seiner Rückkehr eigentlich durchgängig stark. Ich bin nur gespannt, wo sie jetzt mit dem hinwollen, weil sie können ja unmöglich jetzt noch mal Lashley gegen McIntyre eigentlich machen.
Richtig, aber das wird nicht so funktionieren. Aber das, was ich schon von Raw gehört habe, um das schon mal hier gleich vorwegzugreifen, will McIntyre nicht schon wieder irgendwie ein Titelmatch haben? Weißt du das?
Ich hab's geguckt, ich hab's vergessen. Wir gehen dann gleich noch mal mit meiner Vorschrift hier einmal flott durch Raw, also noch schneller als das hier, dass wir da auf dem Stand sind. Und dann kann ich dir das auch sagen, wenn ich mich dran erinnere. Okay. Wir machen erst noch den absoluten Super-Main-Event, nämlich Cesaro gegen Roman Reigns. Ein irrsinniges Match. Sie haben Cesaro endlich das gegeben, was notwendig ist, nämlich Zeit und Zeit im Ring. Und da hat er einfach gezeigt, dass er einer der, wenn nicht der Beste ist, den sie haben, der so viel zeigen kann, der so unfassbar vielseitig ist, der halt auch diesen europäischen Stil so ein bisschen hat. Also doch wieder was anderes als dieses Rumgehüppe und Geflippe von Leuten seiner Größe aus den USA. Irre, ich habe mich so für ihn gefreut. Dass er es verliert, war im Endeffekt vorherzusehen, muss man leider auch sagen. Ist richtig. Aber nicht so schlimm in dem Fall.
Nee, ich fand es in Ordnung, wie er es verloren hat, sag ich mal. Also, ich habe ja mit allem gerechnet. Diese Jimmy und Jay-Geschichte im Hintergrund, Eingriffe sind wir ja gewohnt. Und ich hätte fest damit gerechnet, dass Roman Reigns hier nicht clean verliert, dass irgendwas passiert, womit man das Ganze irgendwie wieder weiterstrickt. Aber ich fand das einfach mal echt erfrischend zu sehen. Die haben sich so dermaßen gegenseitig bekämpft. Das war intensiv, das war abwechslungsreich. Ne, dieser, was wollte Cesaro machen? Diesen einen gesprungenen Uppercut, den Roman Reigns, der mit einem Superman-Punch aus der Luft kontert. Also so, das fand ich so geil. Und dann einfach, sie haben sich bis aufs Blut bekämpft. Es war ein Storytelling drin, Cesaro mit seinem Arm. Ich habe jetzt nichts gelesen, dass er sich wirklich verletzt hat.
Nein, es war einfach sehr, sehr gut gemacht.
Es war fantastisch gemacht, ne? Also man hat es jederzeit gekauft. Und Cesaro braucht ja auch seine beide Arme für so manche, für seinen Swing oder sowas. Das ist ja mit einem Arm scheiße. Und ihn einfach zu sehen, wie er da so gehandicapt war und sich trotzdem so durchgekämpft hat und immer wieder gerungen hat und dann bei seinem Aufgabegriffen da am Ende auch immer mit dem Arm wieder geschüttelt hat. Und das fand ich einfach so unglaublich gut und spannend. Gut, dass der Smart Mark in mir wusste, irgendwie, der kriegt es nicht hin, aber das Herz war irgendwie bei diesem Match dabei und ich habe mich einfach so gefreut, das so zu sehen und dass sie das clean gemacht haben, nicht irgendwas, also nicht irgendwie auch noch Cesaro haben irgendwie schlecht dastehen lassen im Match, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Ja, ein absolut WrestleMania-würdiges Match wäre es gewesen. Leider ist es nur ein WrestleMania-Backlash-Match.
Aber WrestleMania kommt im Namen vor, das können wir uns doch
merken. Richtig, richtig. Und es ist halt einfach schön zu sehen, dass Cesaro in solche Positionen kommt. Das kann nur ein gutes Zeichen sein in der Kombination der Tatsache, dass er gerade seinen Vertrag verlängert hat. Wir sind aber natürlich noch nicht ganz fertig mit dem Pay-Per-View, denn Jey Uso kommt raus und verpasst Roman Reigns so eine Tribal-Chief-Kette. Und geht dann auf Cesaro los, aber er wird dann plötzlich von Seth Rollins in einem wirklich irrsinnigen Anzug, also den muss man gesehen haben, unterbrochen, ja. Der seinerseits auf Cesaro losgeht und ja, die ihn dann beide zusammen fertig machen. Das hat mich überrascht, dass sie Seth nochmal da mit reintun in diese Gemengelage, aber macht wahrscheinlich Sinn, weil man dann gleich einen Anschlussjob für Cesaro hat und das finde ich dann ziemlich okay.
Genau, richtig. Da, man darf gespannt sein, ob man noch alte Shield-Sachen sieht. Da wäre ich mal wirklich gespannt drauf, weil ich habe das Gefühl, dass diese alten Shield-Sachen schon echt ausgelutscht sind und keinen mehr so unterm Ofen vorholen. Aber auf jeden Fall ist das ja, glaube ich, eine Paarung, die spannend werden kann. Warum jetzt Seth das Recht hat, sich da so in den Vordergrund zu drängen, verstehe ich zwar noch nicht, aber das muss man bei einem Seth Rollins wahrscheinlich auch nicht, der so heelmäßig daherkommt. Jetzt haben wir irgendwie zwei Heels gegeneinander. Genau, Cesaros Rolle ist spannend dabei. Es ist auch irgendwie nochmal ein guter Backlash zum letzten Match von Cesaro und Seth Rollins. Die hatten ja auch ihre Geschichte miteinander. Das fand ich also auch alles an sich passend und stimmig. Alle hatten schon mal eine Geschichte miteinander und nun sind wir gespannt, wie es weitergeht.
Genau. Und wo wir gerade von dieser, also erstmal ganz kurz, ihr habt gemerkt, das war ein wirklich sehr, sehr, sehr solider bis guter Pay-Per-View, der uns wirklich viel Spaß gemacht hat und im Main Event einfach ein absolutes Top-Match hatte, wo man sieht, wenn man sie lässt, dann können die das.
Genau.
Und was wir noch gar nicht groß erwähnt haben, ist die Geschichte, das war nämlich letztes Mal, glaube ich, als wir hier zusammensaßen und gesprochen haben, noch gar nicht ganz klar, ist die Geschichte, denn in dieser Fehde mit Cesaro und Roman Reigns war ja auch anfangs Daniel Bryan mit involviert, ist dann allerdings nach einem Concerto nicht wieder aufgetaucht. Und das liegt nach allem, was man hört, daran, dass sein Vertrag mit der WWE ausgelaufen ist. Die WWE will ihn um jeden Fall halten. Er selbst hat aber in letzter Zeit auch immer mal wieder so Sachen, also er hat unterschiedliche Informationen von sich gegeben. Einerseits sagt man, er möchte halt einfach nicht mehr Fulltime-Performer sein, sondern mehr so eine Edge-Rolle kriegen. Andererseits hat er aber auch gesagt, er kann sich auch wirklich gut vorstellen, noch mal woanders zu wresteln, in New Japan oder sowas. Da muss man mal gucken, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wie es da mit ihm weitergeht. Unabhängig davon, ich kann jetzt schon ankündigen, egal wo Daniel Bryan landet, ich werde es gucken, weil das ist so ein, ich mag den Typen einfach, der hat was im Köpfchen, der hat im Ring was drauf, der ist witzig, der ist selbst, nimmt sich selbst nicht so ernst. Fantastischer Wrestler. Jeder kann froh sein, der ihn unter Vertrag nehmen kann.
Das stimmt total. Seien wir gespannt. Ne? Man geiert jetzt natürlich, oh, werden wir ihn bei AEW sehen. Mhm. Ich habe sogar auch schon irgendwo gelesen, oh, hier AAA-Herausforderer in einem Lucha Libre-Match gegen Kenny Omega. Ich glaube, da gehen so manche galoppierende Pferde mit manchen Wrestling-Träumen durch. Ich kann mir auch einfach gut vorstellen, der hat Familie, der hat Kinder, der hat, glaube ich, echt ein traumhaftes Leben. Der hat eine Verletzungsgeschichte hinter sich. Der will auch noch mal was anderes sehen. Das kann ich mir durchaus total gut vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt irgendwo noch hingeht und die Hütte abreißen wird und sich seine Gesundheit und sein Familienleben dann noch mal sehr aufs Spiel setzen wird, groß durch die Welt reisen wird. Ich könnte mir auch einfach gut vorstellen, dass er bei WWE ein gut gemachtes Netz finden wird, in das er sich auch denn bald wieder reinsetzt. Schauen wir mal, was da passiert.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn er unbedingt noch mal in Japan kämpfen will, dass sie vielleicht mit ihm so eine Geschichte wie mit Jericho damals machen, dass sie sagen, ja, dann mach das. Und wenn du zurückkommst, unterzeichnest du einen Vertrag. Und Daniel Bryan schätze ich dann halt auch so ein, dass er das dann auch macht. Und dann nicht sagt, ach, dann kann ich auch gleich den ganz großen Weg gehen. Ich bin gespannt.
Ja, das klingt eigentlich auch nach einer ganz logischen Sache. Und da haben wir ja auch gesehen, da sind ja andere Ligen auch offen mal für so ein Match. Und dann geht man wieder nach Hause zurück, sagen wir mal so.
Exakt, zumal jeder halt froh ist, wenn er ein Daniel Bryan-Match zeigen kann.
Also, richtig.
Genau. Naja, wie gesagt, ich rausche jetzt noch mal schnell durch Raw. Einfach, dass wir das nochmal schnell zusammenfassen. Also, es beginnt mit dem Almighty Bobby Lashley, der sich natürlich mit Drew McIntyre trifft und sagt, ja, es gibt heute eine Open Challenge an den Locker Room. Blöd, dass du gerade nicht im Locker Room bist, so ungefähr, weil dann kommst du halt nicht drauf zurück. Ist halt ein bisschen doof. Genau, das wird einen, der die Sendung guckt, die ganze Zeit durch die Sendung verfolgen. Die Frage, und nimmst du diese Herausforderung an oder nicht? Im ersten Match tritt AJ Styles gegen Elias an und gewinnt das Ding, nachdem Elias disqualifiziert wird, weil Jackson Ryker eingegriffen hat. Dass der noch da ist, aber egal. geht ein bisschen hin und her. Wir sehen Kofi Kingston, also die New Day-Jungs treffen auf die RK Bros und schnacken ein bisschen bezüglich letzter Woche. Wir sehen Alexas Playground, in dem Tamina und Natalya zu Gast sind und ein bisschen über ihren Titel sprechen. Fand ich alles ein bisschen mysteriös. Und bis dahin ist Alexa alleine im Playground ein bisschen verschenkt, finde ich.
Mhm, ja, durchaus. Kann ich verstehen.
Ja, weil es halt nichts Gruseliges hat. Bis dahin ist es einfach nur weird. Und es ist halt, da hat sie mehr drauf und auch irgendwie der Playground bietet mehr. Wir sehen Angel Garza gegen Drew Gulak, wo ich muss zugeben, ich habe in den letzten Wochen auch längst nicht alles geguckt, wo ich so dachte, so Moment mal, was passiert da denn? Dann habe ich einen Rückblick gesehen und habe gesehen, wie Angel Garza Drew Gulak eine Rose in den Hintern geschoben hat und dachte, ach, das passiert hier. Trotzdem.
Okay, alles wie immer anscheinend.
Richtig, richtig. So, dann war ich voll drauf. Leider nur ein 2-Minuten-Match. Ich glaube, wenn man denen eine Stunde gibt, unterhalten die einen auch eine Stunde hervorragend. Beides total gute Leute. Immerhin, sie sind im Raw Main Roster. Genauso wie R-Truth, der versucht, durch Augen zu halten, nicht entdeckt zu werden. Müssen wir nicht drüber reden. Akira Tozawa gewinnt den 24-7-Titel. Genau, es gibt ein Match Kofi Kingston gegen Randy Orton, das Kofi Kingston gewinnt, allerdings nur nach dem Einroller, weil Xavier Woods Randy Orton ablenkt. Ach ja, diese schönen Ablenkungsmatches, da freuen wir uns immer. Genau, es gibt ein Women's Tag Team Championship Match zwischen Tamina und Natalya, die den Titel gegen Nia Jax und Shayna Baszler nochmal verteidigen. Das hatten wir aber schon. Also es ist einfach nur wieder ein Rematch, dass es nicht in die Show geschafft hat. Wir sehen Sheamus, der wirklich stinkig ist, weil Ricochet ihm Hut und Mantel gestohlen hat. Ich weiß auch nicht, wo solche Stories immer herkommen. Dann sehen wir Ricochet backstage, wie er erst in seinem normalen Outfit ein Interview führt, dann kurz verschwindet und dann in den Klamotten rauskommt, was halt lustig aussieht, weil der Körperunterschied zwischen Ricochet und Sheamus ist dann doch vorhanden. Und es sieht halt aus, als würde er die Klamotten seines Vaters anziehen.
Okay, klingt so, als würde ich das doch noch mal gucken müssen. Rosen in Hintern, geklaute Klamotten. Und ja, okay.
Wofür es sich wirklich lohnt, ist das Match zwischen Sheamus und Ricochet. Die haben eine knappe Viertelstunde Zeit und geben sich richtig. Also richtig, richtig. Sheamus gewinnt das dann nach dem Bro-Kick, aber irre. Also Ricochet hat irgendwie so einen neuen. Also der hat. Hatte ich das Gefühl, viel mehr mit Facials gearbeitet. Also er hat viel mehr erschrocken geguckt. Und also ich weiß nicht, ob er daran was gemacht hat oder ob mir das nur auffällt, weil er es schon immer mehr macht und ich ihn lange nicht gesehen habe. Ich fand nur, es wirkte so, als würde er viel mehr mit Gesichtsausdrücken arbeiten. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich gutes Match. Wie auch das nachfolgende Match zwischen Asuka und Charlotte Flair. Und währenddessen Rhea Ripley rauskommt. Naja, die drei haben wir doch schon mal zusammen gesehen. Aber
ja.
Asuka gewinnt das Match.
Oh.
Ja, nach einem Inside Cradle und damit entfernt sich Charlotte möglicherweise vom nächsten großen Match. Man kann es sich nicht vorstellen, aber vielleicht ist es so. Ich fände es fantastisch und Asuka gegen Rhea Ripley immer gern.
Genau. Sehr gerne sogar.
Genau. Ja, John Morrison ist backstage und spricht nochmal über dieses bezeichnende Zombie-Lumberjack-Match. Und erklärt, dass es The Miz zu sehr zugesetzt hat und deswegen wird John Morrison sein heutiges Match The Miz widmen. Dieses Match ist ein Match gegen Damian Priest und da sind die Lumberjacks, nämlich Mace, T-Bar, The Viking Raiders, Akira Tozawa, Lindsay Dorado, Grand Metalik, Titus O'Neil, Cedric Alexander, Sheldon Benjamin, Mansur, keine Ahnung, was der da macht, Mustafa Ali und Nikki Cross. Ich weiß nicht genau, warum Nikki Cross als einzige Frau da ist, aber hey, ich freue mich, sie immer wieder in einer Show zu sehen.
Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich war irgendwie Main Event ausgefallen und deswegen waren anscheinend noch ein paar Plätze frei oder ein paar Wrestler frei.
Ja, genau. Ja. Irgendwie sowas, ja. Cedric Alexander und Sheldon Benjamin geraten währenddessen aneinander, die ja bis vor kurzem, wenn ich mich nicht irre, noch im Hurt-Business sogar als Tag-Team zusammengekämpft haben und auch Tag-Team-Titelträger waren. Die schlagen sich dann später auch noch mal Backstage. Das scheint auch zu Ende zu sein. Aber immerhin passiert dann da noch was. Es ist ja auch nicht schlecht, besser als dass man sie einfach komplett verschwinden lässt. Und damit kommen wir schon zum Main-Event, nämlich zur Open Challenge um seinen Titel. Bobby Lashley ist im Ring und sagt, na, da bin ich mal gespannt, wer da kommt. Es erscheint kommt die Musik von The New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods kommen raus und Kofi Kingston nimmt die Herausforderung an und versucht, Kofi Mania 2 zu generieren. Aber erstmal sagt MVP dann, Moment mal, Sportsfreund, Titelmatch hat hier keiner gesagt. Naja, kann man sich drüber streiten, ob das nicht das heißt, was sie gesagt haben.
Ja.
Aber es ist ein Singles-Match und Kofi Kingston gewinnt gegen Bobby Lashley nach einem Einroller. Ihr merkt, es gibt relativ viele Einroller-Siege in diesem Match, in dieser Raw-Sendung, aber auch in diesem Moment ist das ziemlich gut. MVP wollte zwischendurch einmal auf Kofi Kingston mit dem Gehstock einschlagen, das wird aber von Drew McIntyre verhindert. Deswegen sieht man am Ende dann auch, wie die New Day Reste mit Drew McIntyre feiern und ja, das war's dann. Und ja, solide Raw-Sendung mit teilweise wirklich richtig gutem Wrestling, muss man ja auch mal sagen. Das haben wir nicht so oft. Meist ist ja relativ viel Quatsch. In dem Fall war es wirklich sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Bin gespannt, wie die Storys weiterlaufen. Und ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Hast du irgendwelche Fragen?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Das klingt doch so, als würde man das alles ganz gut weiterführen. Es klingt aber auch so, als wäre WrestleMania jetzt auch erst gerade eine Woche vorbei, wenn ich so höre, dass so die Damen-Tag-Team-Matches immer noch gegeneinander, dass da auch kein Schwung reinkommt oder dass da mal was Neues passiert. Das ist auch echt schade, so ein bisschen. Auch so jetzt von meiner Perspektive dessen, der das so ein bisschen eher so von ein bisschen weiter weg beurteilt, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man merkt, Hurt-Business funktioniert, das ist super, das kommt gut an, alle finden es cool, alle, die da drin sind, kriegen eine richtig gute Rolle, also was machen wir? Wir hören auf damit. Und warum? Weil wir es können.
Exakt.
Das finde ich immer so ein bisschen schade daran. Genau. Ja, ansonsten ist auch, du hast AJ Styles erwähnt, der ist ja auch Tag-Team-Champion noch, oder? Was ist denn da eigentlich los? Das ist auch ein bisschen komisch.
Ja, keine Ahnung. Also, das ist auch so. Ich bin gespannt, was sie halt, also, wir sind uns alle sicher, dass er irgendwann gegen Omos ein Ladder-Match haben wird.
Ja.
Ich weiß halt nur noch nicht wann. Ich freue mich aber jetzt schon drauf, weil ja, weil AJ Styles halt, er wird ja von nicht wenigen als der Shawn Michaels dieser Generation bezeichnet und da wäre es einfach nur passend. Also es ist wirklich, alles läuft auf dieses Match hinaus und ja, wir können uns darauf freuen. So, ich würde jetzt noch einmal in noch kürzerer Zeit, weil ich nicht mal mehr alle Matches anspreche, aber ganz kurz sagen, NXT war auch noch wieder eine starke, starke Sendung. Auffällige Matches wollte ich nur einmal ganz kurz antickern. Es gab ein Match zwischen Killian Dane und Alexander Wolfe. Und ihr denkt, Moment mal, wurde der nicht gefeuert? Ja, aber erst hinterher. In diesem Match hat er Unterstützung von Marcel Bartel und Fabian Eichner bekommen, seinen Imperium-Jungs. Am Ende posieren sie zusammen, jubeln und Bartel und Eichner schnappen ihn sich und verpassen ihm die European Bomb, um ihn sozusagen aus Imperium zu verbannen. Und das hat so gut funktioniert, dass er gleich aus der WWE geflogen ist. Das Match ist eigentlich auch egal. Bobby Fish sehen wir wieder, was sehr, sehr gut ist. Dies ist auch egal. Hit Row. Okay, es gibt ein neues Tag-Team, das Hit Row heißt. Schau an. Und ganz, ganz wichtig, zum Ende das siebte Match des Abends. Bronson Reed gegen Johnny Gargano in einem Steel Cage-Match um den, wie heißt denn der Titel? NXT North American Championship-Titel. Ja. Guckt das.
Das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Das werde ich auf jeden Fall nachholen.
Ja. Zunahme! Gut, damit sind wir dann auch wirklich up to date, was die WWE angeht. Keine Gerüchte, kein NXT mehr. Ja, wir können ja dann mal schauen, was die Nachbarn von gegenüber machen.
Das machen wir auch mal. Und zwar, wenn ihr jetzt mal morgen Lust habt, endlich mal irgendwas von AEW zu sehen, was muss man denn da so wissen oder gehört haben? Gehen wir mal ganz kurz die Titel durch, was da alles gerade so aktuell passiert. Wir haben den Tag-Team-Titel, den die Young Bucks haben. Wir erinnern uns, Young Bucks ist immer so in der Indie-Szene über so dieses AEW-Universum hinaus gelten sie als das beste Tag-Team der Welt und sind jetzt gerade Tag-Team-Champions schon seit einer ganzen Weile, haben einen mordsmäßigen Heel-Turn hingelegt, haben sich kleidungsmäßig ein bisschen verändert. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, aber sie haben immer so komische Fransenhosen an und jetzt tragen sie nur noch so krasse Ledersachen und Fellsachen. Also sie haben sich wirklich zum Bösen gewendet, wenn sie jetzt Tiere töten, um sie als Kleidung zu benutzen. Nee, also die Young Bucks, mega Heel-Turn, richtig gut inszeniert. Wenn ihr die letzten Ausgaben vom Inner Critical gehört habt, habe ich immer gesagt, Young Bucks, was will man damit? Mal halten sie zu diesem Team, mal zu dieser Gruppierung, mal zur gegnerischen Gruppierung. Aber sie haben sich entschieden, sie sind jetzt auf der dunklen Seite und machen alles platt, was ihnen in den Weg kommt. Und das Schöne ist ja, man kann die ganzen Matches von AEW immer eine Woche versetzt auf dem deutschen YouTube-Kanal sehen. Das heißt, guckt euch Folge 80 an, guckt euch Folge 84 an. Da sind fantastische Tag-Team-Matches der Young Bucks, die sie natürlich alle gerade gewinnen. Ja. Dann, ja, ne?
Ja, das ist passt aber, musst du in dem Fall aber auch machen. Wenn du gerade einen Heel-Turn hast, dann musst du auch gewinnen. Und das passt ja auch zu denen.
Richtig. Und das machen sie auch fantastisch. Und das ist auch so ein Paradebeispiel für einen Heel-Turn. Sie verändern ihre Kleidung, sie verändern ihr Auftreten, sie verändern ihren Entrance, sie verändern die Art, wie sie arbeiten. Sie sind nicht die begnadetsten Schauspieler. Ich verwechsel die beiden immer. Der eine ein bisschen mehr als der andere kann gut schauspielern. Aber auch das kriegen sie hin. Ne? Also muss man sagen, wenn man so einen Heel-Turn mal sehen will, dann muss man sich das mal angucken. Apropos Heel und Titel, Kenny Omega ist auch jetzt mega Heel weiterhin. Ich habe schon bei den News gesagt, hat jetzt verschiedene Titelgürtel vereint, zuletzt beim Impact Pay-Per-View. Ja, Kenny hat gewonnen und Impact insgesamt auch, kann man sagen, dieser letzte Impact Pay-Per-View Ende April fand der statt, war der meistgeklickteste Pay-Per-View für Impact seit geraumer Zeit, stellt neue Rekorde auf. Also das zahlt sich alles vor allen Dingen für Impact geradeaus, was da passiert mit dieser Kooperation. Ne? Die Good Brothers als Tag-Team, die wir ja auch noch aus alten WWE-Zeiten kennen, sind eigentlich bei Impact unter Vertrag, tauchen aber jede Woche auch zusammen mit den Young Bucks und Kenny Omega und dem Manager Don Callis, der ja auch bei Impact ist, bei AEW in den Shows auf. Und damit haben wir auch die neue Elite. Ne, All Elite Wrestling, die Elite, die Young Bucks, Kenny Omega, alles lupenreine Faces, die besten und nettesten Kumpels von nebenan haben das Ganze gegründet und sind mittlerweile alle klassische Heels. Das ist auch ganz spannend, wie ich finde.
Das ist tatsächlich eine coole Entwicklung. Ich finde ja auch diesen Move mit Impact zusammenzuarbeiten irrsinnig gut. Ich habe mir immer so ein bisschen gewünscht, dass einfach irgendwann mal WWE und AEW das machen. Weißt du, so von außen gesteuerte, bewusste Invasion machen. Richtig. Da hätte man so viel machen können, aber man lässt es halt leider.
Ja, stattdessen bekriegt man sich um Fernsehquoten. Ja, schade. Mal gucken, vielleicht wird sich da ja auch noch was ändern, wenn die neue AEW-Show Rampage die Quoten an sich zieht. Was ich da übrigens nicht gesagt habe im Intro, was ich auch beachtenswert finde, diese neue Show von AEW wird nur eine Stunde dauern. Wie erfrischend ist das denn? Also man stellt sich immer noch vor, ein Kinofilm, der 3 Stunden dauert, ist ein ewig langer Kinofilm, aber manche gucken jede Woche 3 Stunden Raw und das ist ganz, ganz normal. Gut, vielleicht nicht, aber es ist irgendwie ganz normal, sich so eine 3 Stunden Wrestling-Show anzugucken und AEW kommt jetzt 1 Stunde Wrestling fertig. Bin ich gespannt, wie das ankommen wird.
Ja, das ist echt gut und ich meine, es ist ja auch immer das, was uns an der WWE am meisten nervt, sind diese ewig langen Shows, diese 3 Stunden Raw. Die könnte man halt so füllen, dass es kein negativer Fall wäre, weil man halt genug Leute hätte, um sie wirklich aufregend, spannend und durcheinander zu machen. Aber nö, das lässt man. Deswegen sind 3 Stunden sehr, sehr lang.
Genau, man lässt es, weil man es kann, wahrscheinlich. Ansonsten, was ist sonst noch so los im Thema Titelgeschehen? Darby Allin hat jetzt eine mordsmäßige Serie hingelegt. Er hat so vor ungefähr 7 Wochen erzählt, dass er gerne ein Fighting Champion wäre und hat seitdem 7 Shows nacheinander das Main Event gestemmt und gegen verschiedene Gegner sein TNT-Titel, also den AEW Midcard-Titel, hat er immer erfolgreich verteidigt. Er hat auch insgesamt so Monster wie Luke Cage geschlagen, wenn man da kein Bild vor Augen hat. Also das ist so der, so ein Paket eben, so ein Bobby Lashley-Typ, also so ein Muskelpaket ohne Ende, riesengroß. Und den hat so ein kleiner Hämpfling wie Darby Allin irgendwie besiegt. Die Matches waren im Grunde immer ziemlich ähnlich gegen die großen Charaktere. Ne, Darby Allin lässt sich 3/4 des Matches wie ein Mehlsack durch die Gegend werfen. Aber durch einen Spieler ist uns natürlich längst klar, Darby Allin, der hat schon Schlimmeres gefressen in seinem Leben. Der kommt auch in so einem Match wieder auf die Beine und dementsprechend hat er es immer geschafft. Und nun in der letzten Show, Folge 84, ist er gegen Miro angetreten. Miro, auch aufmerksame HörerInnen dieses Formats, haben vielleicht gemerkt, der ist bei mir noch nicht ganz so gut weggekommen. Der hatte so auch so im Mittelfeld mehr oder weniger belanglose Storylines. Und jetzt hat er gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, ihr geht mir alle auf den Sack, ich bin Miro, ich kriege jetzt ein Titelmatch. Ja, und irgendwie hat er das dann auch gekriegt und ist jetzt neuer TNT-Titelträger. Das Match lief im Grunde auch genauso ab wie alle Darby Allin-Matches. Darby Allin hat sich erstmal windelweich schlagen lassen, ohne Ende. Kam dann zurück, hatte Miro fast so weit, aber Miro hatte dann doch den längeren Atem und hat es am Ende dann doch geschickterweise geschafft. Also, dass unser alter Freund Rusev hier durch den Hämpfling besiegt wird, wurde in den letzten Wochen echt gut aufgebaut. Das hätte Darby Allin locker schaffen können. Das finde ich das Faszinierende, dass das glaubwürdig gemacht wurde. Und dementsprechend gutes, interessantes Match.
So. Freut mich wahnsinnig für Rusev, dass er da so gut angekommen ist. Also in jetzt auch mit einem Titel, den er sich einfach verdient hat.
Richtig. Ich hoffe es sehr, dass alles, was da so bei AEW passiert, das ist so auch ein bisschen mein Eindruck, dass da Wrestler sagen, da habe ich jetzt Bock drauf. Und ich war ja immer nicht so ganz begeistert von so, wie Rusev das so macht. Er wurde ja auch so ein bisschen als Gaming-Nerd dargestellt. Die erste Fehde entstand dadurch, dass man sein Lieblingsvideospiel-Automaten kaputt gemacht hat. Das konnte man sich bei so einem Rusev eigentlich nicht so, bei diesem bulgarischen Barbaren, konnte man sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass der sauer wird, wenn sein Videospiel kaputt geht. Aber ich habe das Gefühl, er ist ja, hat ja auch so einen Twitch-Gaming-Kanal und ich glaube, dass das alles so ein bisschen auch nach seinem Willen da so stattfindet, dass er nicht so viel gemacht hat, dass er eher in der Midcard war, diese Geschichte mit diesem Videospiel, und von daher habe ich das Gefühl, das läuft alles gerade so, wie er will, und jetzt ist er ein Push und ich finde das ganz gut, dass er jetzt da auch endlich mal rankommt.
Ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt. Ansonsten, ja?
Einfach auch ein guter Typ, Rusev, also mag ich sehr gerne, freue mich für ihn.
Wirklich, auf jeden Fall, echt, also du hast es alles gesagt. Guter Typ, freuen wir uns für.
Richtig.
Ansonsten haben wir ja auch schon so ein bisschen heute über Käfige gesprochen und bei AEW gab es jetzt auch ein Käfig-Match und zwar die eigene Version der Wargames fand statt, genannt Bloods and Guts Match, Blut und Gedärme übersetzt, und das fand jetzt am 7. Mai statt. Kann man sich jetzt hier auch nochmal nachträglich bei YouTube angucken. Also zwei Ringe, Käfig drum. Wir kennen das alles von Wargames. Wir kennen auch die Regeln. Es kommt immer einer nach und nach rein. So alle paar Minuten kommt ein Wrestler von einem Team rein. Immer ein Team ist in der Überzahl für kurze Zeit. Erst wenn alle drin sind, geht das Match richtig los und dann kann es entschieden werden. Es gibt ein paar Sachen, die sie anders gemacht haben. Die Teams waren nicht nochmal extra in Käfige eingesperrt nebeneinander, sondern dieser Ring, dieses Konstrukt, hat ja zwei schmale Seiten und dort standen sich die Teams gegenüber ohne Käfige. Sie standen einfach am Ring und haben gewartet, dass man sie reinlässt. Das war erstmal ganz interessant. Und das Match konnte nur durch Aufgabe oder ich glaube, es wurde Surrender genannt, also wahrscheinlich irgendwie Aufgabe und irgendwie, ja, Niederlegen, Flucht, keine Ahnung, was das denn am Ende gewesen wäre. Also man kann das Match nicht durch Pin, sondern nur durch Aufgabe gewinnen. Ganz wichtig. Ansonsten alles gleich. Es war eine Riesenschlacht. Es war ein Schlachtfest. Blut ohne Ende, also mehr als mir lieb ist. Das war also da muss die AEW echt nochmal auch ein bisschen an der Kameraarbeit arbeiten. Und da müssen auch nochmal die Wrestler gucken, was sie da eigentlich wirklich wollen. Die haben alle geblutet wie die Schweine, also ohne Ende. Und man sah vor allen Dingen auch immer noch, wie sie sich alle nach und nach so ein bisschen an ihre Handgelenksschoner oder wie man das da so nennen möchte, an ihre Armbänder da gegriffen haben und da so rumgefummelt haben. Das war also nicht besonders gut, aber sie haben aus dieser Matchart wieder ein bisschen was Neues rausgeholt. Sammy Guevara, der hat ein paar coole athletische Sachen gezeigt. Sie haben den Ring völlig auseinandergenommen, auseinandergebaut, diese Matte auf dem Ring abgezogen, sodass man sich gegenseitig auf den Holzboden wirft. Man hat Seile abgebaut und sowas alles. Also das war echt der Wahnsinn.
Das, das werde ich auf jeden Fall auch noch nachholen, das Match, weil ich bin einfach nicht dazu gekommen, hatte nur gesehen, dass das stattgefunden hat und bin sehr, sehr gespannt. Also, weil die Wargames-Matchart, anfangs habe ich nicht gerafft, was das sein soll. Als ich es dann endlich verstanden habe, wusste ich, wie fantastisch das ist. Und denke, die mit diesem Zusatz, klar, es ist ein bisschen drüber. Also, ich habe halt Bilder gesehen, wie die am Ende aussehen. Das sieht halt aus wie aus einem schlechten Zombie-Film. Aber darauf bezieht sich das ja auch, weil irgendjemand von der WWE hat dazu wohl gesagt, naja, das hat das Wrestling schon irgendwie 30 Jahre zurückgeworfen, dieses Blutmatch. Und darauf hat Jericho dann nach dem Zombie-Match gesagt, Zombies, das wirft das Wrestling 30 Jahre zurück.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen, diese WWE-Meinung, dass es das 30 Jahre zurückwirft. Ja, Blut ist nochmal, da können wir fast mal eine Kappa-Hater-Sonderfolge drüber machen, wie wir das bewerten. Ich habe das Gefühl, für ein intensives Match, wenn da so eine Platzwunde ist, drückt es immer aus, dass es ein intensives Match ist, aber dass auf einmal alle auffällig doll aus den Haaren bluten, das finde ich immer irgendwie doch ziemlich albern. Das brauche ich beim besten Willen nicht. Und ansonsten, genau, wenn du dir das noch angucken willst, hör kurz weg vielleicht, denn ich erzähle ein bisschen was über das Ende des Matches. Also es war natürlich, es war ein Kampf. Es war der absolute Kampf der beiden Gruppen, Pinnacle gegen Inner Circle. Übrigens auch mega liebevoll gestaltet, fand ich. Der Pinnacle als Heel-Gruppe kam völlig in Weiß heraus. Und der Inner Circle übrigens, wir haben eben schon über Face-Heel-Turns gesprochen, die waren ja die Start-Heels dieser ganzen Wrestling-Promotion, sind jetzt dadurch ein bisschen Face-geturnt. Also es wechseln gerade alle Gruppen so ein bisschen ihre Ursprungsrollen. Die Face-Inner Circle sind also komplett in Schwarz herausgekommen, in so einer Gefängnismontur. Sie hatten so ein bisschen so ihre Herkunftsorte hinten auf ihr Häftlings-Outfit so draufgedruckt. Also das war alles echt liebevoll gemacht. Und anders auch bei diesem Bloods and Guts Match ist, dass der Käfig ein Dach hat. Und wenn ein Käfig ein Dach hat, dann müssen wir dieses Dach auch benutzen. Und nämlich durch klassisches Heel-Gebaren ist, also MJF, irgendwann konnte er sich aus diesem Käfig befreien, ist also aufs Dach geklettert, um der ganzen Sache zu entkommen. Aber sein Erzfeind Jericho hat das Gleiche geschafft und sie haben versucht, sich also auf diesem Käfig gegenseitig zur Aufgabe zu bringen, was nicht funktioniert hat. Schließlich hat MJF damit gedroht, Jericho von diesem Ring runterzuschmeißen, wenn der Inner Circle nicht aufgibt. Also was tut der gute Inner Circle? Er gibt auf. Was passiert? Natürlich wirft MJF Jericho doch noch vom Dach. Alles andere hätte uns natürlich auch sehr gewundert. Also Jericho fliegt von diesem Käfig runter in ein Gebilde, was irgendwie so einen Stahlrampenaufbau simulieren sollte, was aber natürlich eindeutig aus Pappe war, fliegt also runter, landet da in diesem Gebilde. Ich habe mal irgendwo gelesen, man wollte ihn auch länger aus der Show schreiben. Es steht auch von seiner Band jetzt eine Tour an in Amerika. Die gehen im Juli, glaube ich, auf Amerika-Tour. Auf jeden Fall verletzt sich Jericho echt bei diesem Sturz am Ellbogen. Da ist was ausgekugelt oder gebrochen. So klar war das jetzt noch nicht. Man sah ihn in der Folge drauf, auch mit so einer Armschiene. Das ist also alles echt. Der Arm ist jetzt erstmal außer Gefecht und Jericho auch erstmal für eine Weile. 4 bis 6 Wochen habe ich gelesen. Und jetzt tritt Jericho erstmal so schauspielerisch auf, aber erstmal nicht im Ring. Genau, das war das. Man muss auf jeden Fall an der Kameraarbeit insgesamt da noch arbeiten. Da darf man sich nicht wundern. Das ist alles noch nicht rund und auch dieser Sturz ist noch nicht rund und dieses billige Stahlattrappenpodest hat man auch nicht so gut inszeniert. Da kann man auf jeden Fall noch was dazu lernen. Jetzt können wir uns noch kurz drüber unterhalten, woran das Ganze münden wird, nämlich im nächsten Pay-Per-View Double or Nothing, der am 30. Mai stattfinden wird. Und da werden diese beiden Teams, die Fehde ist natürlich damit noch nicht vorbei, mit dieser Arschloch-Aktion von MJF, die werden nämlich in einem Stadium Stampede-Match gegeneinander antreten, das ja schon mal ein hochgelobtes erstes Match gab, glaube ich, auch beim letzten Double or Nothing letztes Jahr.
Genau, ja.
Ein großes, cineastisches, hochgelobtes Match, das ja der Inner Circle verloren hat. Dementsprechend erhofft sich MJF jetzt wieder eine Niederlage und gewinnt der Inner Circle, muss er sich auflösen.
So.
Oh, dann wissen wir also ganz genau, wie gefährlich das für den Inner Circle sein wird, sage ich jetzt mal.
Ja.
So, ja, diese Stipulations an sich sind ja häufig so ein bisschen, die Young Bucks hatten das auch mal, wenn wir verlieren, lösen wir uns auf, natürlich haben sie nicht verloren. Ein altgedientes Tag-Team SCU, das hatte jetzt die gleiche Ansage, wenn sie verlieren, lösen sie sich auf und sie haben verloren und sie lösen sich auch auf. Also manchmal nimmt man das auch schon durchaus noch ernst, aber ich glaube, so eine Gruppe wie der Inner Circle kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja.
So.
Das ist erstmal das,
ja, so die größten Sachen, wir haben jetzt alle Titel einmal durch, Double or Nothing ist hiermit erwähnt als großer Pay-Per-View. Da geht es auch nochmal um die Titel. Wir reden jetzt mal nicht weiter über Cody Rhodes. Das finde ich alles ziemlich langweilig. Wer sich dafür interessiert, der hat eine krasse Promo gehalten. So ein Promos an sich sieht man bei AEW eher selten. Es gibt häufig Segmente, es gibt häufig Interviews und Einspieler, aber dass da jemand so rauskommt, das könnte man auch noch mal kurz erwähnen. Ich finde, die WWE-Shows starten meistens mit einer Promo, die sich auf das Match am Ende der Show irgendwie auswirkt. Die ersten 15 Minuten sind immer Gerede. Die AEW-Shows starten immer mit einem Hammer-Match, dann plätschert es ein bisschen dahin und sie enden mit einem fantastischen Match. Und dass da jemand rauskommt und mal 5 Minuten redet, ist relativ selten so in dieser Form. Es sei denn, es ist irgendein Showsegment. Das heißt, so eine Cody Rhodes-Promo ist schon ein bisschen was Besonderes. Genau. Und ansonsten würde ich mal vorhersagen wollen, dass die Young Bucks ein Titelmatch wahrscheinlich gegen Moxley und Kingston haben werden. Und ich glaube, da geht es auch ordentlich zur Sache.
Da kann man von ausgehen. Eine Sache hast du noch nicht erwähnt, die mich als ich komme nicht dazu, AEW zu gucken, User wahnsinnig interessiert. Was ist denn mit Christian?
Oh ja, über den können wir kurz reden. Der ist da. Der hatte ja vor kurzem sein erstes Match, was er auch gewonnen hat, auch ziemlich knapp gewonnen hat. Es gibt ja dieses Team Taz, die gegen Sting und Darby Allin so ein bisschen eine Fehde hatten und die wollen Christian Cage aufnehmen. AEW funktioniert mehr über Stables, über Teams, über Gruppierungen. Dark Order, Team Taz, Pinnacle und so weiter. Und Cage hat jetzt gesagt, ihr kriegt mich nicht, ich will als aber gegen euch alle kämpfen, so, und dann können wir nochmal drüber reden, irgendwie so, also der kämpft sich jetzt so ein bisschen durch die Midcard, der will sich jetzt anscheinend erstmal so ein bisschen so ein Standing verschaffen, erstmal aufbauen, der hat auch schon mal angedeutet, dass er natürlich irgendwann ein Titelmatch kriegen wird. Aber jetzt macht er sich erstmal so ein bisschen warm und kämpft sich eben gegen diese Teammitglieder des Team Taz, eben Luke Cage, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, dieses Muskelpaket-Tier, das ist auch dabei. Also das wird eine interessante Sache. Powerhouse Hobbs, der Name ist Programm, wenn auch ein bisschen albern, aber der ist auch mit an Bord und da wird, gegen den hat er schon gekämpft, den hat er schon besiegt. Das heißt, das wird dann nochmal erstmal so ein Bereich in der Midcard geben, wo er sich durchkämpfen muss.
Okay. Gut, ich meine, immerhin, ich freue mich über jeden, der nicht hinkommt und sofort einen Titel kriegt, egal wohin, weil das nicht immer ein bisschen so, also wenn er jetzt nicht gerade Brock Lesnar ist oder sowas, freue ich mich mal über die Leute, die sich wirklich ranarbeiten müssen und ja, das ist schon ganz gut so.
Genau, so. Nee, das war es, glaube ich, weitestgehend von meiner Seite aus, also der nächste Pay-Per-View steht an. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, immer, wie gesagt, wunderbarerweise gerne mal bei YouTube reingucken. Dann habt ihr ein bisschen was zu sehen und gute Unterhaltung.
Richtig, richtig. Genau. Ja, und ich würde sagen, dann sind wir durch, oder?
Fällt dir noch was ein,
was wir vergessen haben?
Wir haben bestimmt ganz viel vergessen. Wir haben bestimmt auch ganz viel zu schnell und überhaupt zu oberflächlich behandelt. Aber so sind wir.
Richtig.
Deswegen, das ist ja auch deswegen liebt Qualität. Ihr uns. Eben. Genau. Deswegen seid ihr genau hier und nicht woanders.
Genau, weil genau und detailliert, das kann ja wohl jeder.
Richtig. Die genau, Kunst könnt ihr Wikipedia lesen.
Richtig, die Kunst ist weglassen. So läuft das nämlich. Genau, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier den Deckel drauf. Wie gesagt, wir kommen jetzt wieder ein bisschen häufiger, sehen zu, dass das regelmäßiger funktioniert, abonniert uns auf Twitter und neu bei Instagram und ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dabei warst.
Sehr gerne, ich danke, dass du mich so gut aufgenommen hast und ja, freue mich auf die nächsten Male hier in dieser Runde.
Die werden kommen, da kannst du dir sicher sein. Tschüss, bis nächstes Mal, tragt eure Maske und lasst euch impfen.
So sieht's aus. Bis dahin.
Ciao. Ach ja, und wählt tschüss. Keine Nazis.
Das sowieso nicht. Wer macht das auch? Keiner macht das. Also,
schön tschüss. Wär's. Ciao.
So, stopp.
Hallo, liebe Hörer. Das Podcasten ist teuer. verlieren zu unterstützen.